Segnen. Und heute geht es um Gaben und Berufung. Und heute ging es auch schon um Thema Ehe. Und Kinder, habt ihr auch gehört. ich möchte euch ein Bild zum Beginn einblenden. Das ist bei den Folien ganz unten, vier Typen. Ihr müsst es jetzt nicht genau lesen können, die einzelnen Teile. Einzige, was ihr jetzt lesen können müsst, sind da oben diese großen Überschriften. Es ist so lustig. Jesus, er hat Menschen berufen. Er hat sehr unterschiedliche Menschen berufen. Wir finden in der Bibel einen Paulus, den er berufen hat, einen Thomas, den er berufen hat, einen Petrus, den er berufen hat und einen Timotheus, den er berufen hat, nur um vier zu nennen. Berufung. Wisst ihr, was das Tolle an diesen vier Menschentypen ist? Die sind alle so unterschiedlich. Das sind die vier Extreme, wie ein Mensch, und zwar egal ob Mann oder Frau, so ticken kann. Wie er so drauf sein kann. Wie er so gestrickt sein kann. Und niemand von uns ist so ein reiner Typ, sondern wir sind immer eine Mischung. Es gibt einen, der ist genau in der Mitte. Jesus. So spannend. Jesus war so ausgewogen, dass er wirklich in der Mitte zu setzen ist von diesen vier Typen. Die Details müssen euch jetzt noch nicht interessieren. Nur so ganz grob. Jeder von uns wird sich irgendwo hier tendenziell einordnen lassen können in seinem Verhalten. Und es gibt Menschen, die sind auf der Seite hier, denen sind Menschen wichtig. Das sind so Menschentypen, die finden Menschen toll, egal ob sie vorne auf der Bühne stehen oder im persönlichen Gespräch, die finden Menschen klasse. Und die kommen auch super klar mit großen Mengen von Menschen, mit vielen Menschen, die arbeiten oft in sozialen Berufen. Und die brauchen wir, die Sozialpädagogen, die Lehrer, die Kindergärtner, die Eltern, die Erzieher und. Tolle Menschen, ohne sie wird's nicht gehen. Aber dann gibt's genauso hier die Seite, das sind Menschen, denen sind Ziele wichtig, denen sind Dinge wichtig. Das sind Menschen, die bearbeiten etwas, die bearbeiten eben nicht Menschen, sondern Gegenstände, Firmen, Autos, Werkstätte, Hausmeister, Leute, die mit Dingen arbeiten. So hat sie Gott gestrickt. Das sind ihre Gaben, das sind ihre Stärken. Das sind die Banker, die Mechaniker, die Bäcker, die Kontrolleure, alles Handwerker, alle Handwerker, ja, all das kann man hier so einordnen. Jesus war, wie ihr merkt, von beidem ein bisschen, gell? Der war super. Die Bibel sagt uns, wahrscheinlich war er Zimmermann. Das war zumindest vom Josef, seinem Stiefvater, der Beruf. Aber gleichzeitig konnte er mit Menschen, mit kleinen Massen, mit großen Massen, all das. Und dann gibt es Leute, hier die beiden, das sind die Leute, die leben jetzt schon in der Zukunft. Die interessiert Vergangenheit überhaupt nicht. Das sind so, man sagt manchmal, das sind so Träumer, Phantasten, Spinner, Visionäre, wie auch immer man sie nennt. Das sind die Leute, die sind immer schon im Morgen, ne? Und dann gibt es hier unten die Menschen, die analysieren, wie war es denn in der Vergangenheit, wie war das gestern, wie war das früher. Es geht nicht darum, das zu bewerten. Es geht darum, nur festzustellen, wie unterschiedlich wir sein können. Ich hätte sogar gesagt, das sind so vier Brillen, die Menschen tragen können. Du kannst nichts umher, du trägst eine bestimmte Brille. Ich genieße es bei meinen Kindern, sie zu beobachten. Ich beobachte sie ganz genau, was sie machen und wie sie es machen. Und manche dieser Dinge, die begeistern mich und manche davon machen mich wütend. Mein Sohn zum Beispiel, der hat jetzt schon mit seinen 4 Jahren Fähigkeiten, die habe ich nicht. Ich bin jetzt schon eifersüchtig da drauf, verstehst du? Den kannst du in ein Zimmer setzen und ihm Lego geben. Wenn du nicht zum Abendessen rufst, der ist an seinem Ziel, diese Lego zu bauen. Er ist nicht abbringbar. Der hat ein Ziel und er macht das klasse. Und er hat die Ausdauer dazu. Ich frage mich immer, Herr, wo hat er das denn her? Von mir hat er das nicht. Eine bestimmte Brille, wie er Dinge sieht, wie er Dinge macht, Fähigkeiten, so ein Gabenmix. Dann beobachte ich die eine, wie sie so drauf ist. Die Kleine, da bin ich gespannt, was so da rauskommt. Ich kann es mir noch nicht so genau erklären. Jeder von uns hat eine bestimmte Brille. Aber wisst ihr, das Spannende werden wir noch sehen. Meistens haben wir es mit Leuten zu tun, die anders sind. Wir haben es gerade vom Thema Ehe gehabt. Witzigerweise verlieben sich oft Leute ineinander, die völlig gegenüberliegen. Die so anders sind, weil es ist so andersartig. Hat man noch nie gesehen, nie gehört. Also wie der andere drauf ist. Das ist so interessant. Sagt man am Anfang, ne? Später denkt man sich, wie kann der nur so anders sein? Wie kann die nur anders ticken? Hallo? Die Welt ist doch grün. Oder? Das kann doch nicht sein, dass die alles gelb sieht. Mensch, alle müssten doch sein wie ich, rot. Diese Blauen, die halten mich doch nur auf. Ah, die sind viel zu langsam. Ah, die sind viel zu schnell. Ah, die denken nur an die Zukunft. Ah, die haben immer nur mit Leuten zu tun. Das ist das tägliche Leben. Mit Kindern, mit Erwachsenen, mit einem Ehepartner, mit einem Chef. Wir werden da näher dran gehen. Ich finde es so beruhigend, dass Jesus sich nicht irgendwo hier hat einstufen lassen, weißt du? Sondern, dass er in der Mitte ist. Dass er für jeden von uns Verständnis hat und Verständnis zeigt und dass er uns gut nachvollziehen kann. Wir werden da gleich tiefer einsteigen. Jeder von uns ist einzigartig, unterschiedlich und doch interessant. Wir wurden mit einer besonderen Brille geboren und in einem bestimmten Bereich fühlen wir uns einfach wohl. Da gehen uns die Dinge leicht von der Hand. Es kostet uns keine Anstrengung. Und wenn wir später einen Beruf finden, der zu uns passt, oder in der Gemeinde einen Arbeitsbereich finden, der zu uns passt, dann blühen wir auf. Weil Gott hat uns Stärken gegeben und es ist einfach Hammer, wenn wir da drin arbeiten können. Was ist Berufung? Ich glaube, Berufung ist es, deine Gaben zu entdecken und gemäß deiner Gaben dich einzubringen, mit deinen Gaben zu dienen. Ich will mit euch eine Bibelstelle teilen. Ich habe mir noch nicht die Seitenzahl raussuchen können. Matthäus 5, Vers 14. Vielleicht findet jemand auf die Schnelle die Seitenzahl. Matthäus 5, Vers 14. Eine hochinteressante Bibelstelle, die man meistens ein bisschen falsch gelesen hat. Okay, fängt es an mit, ihr seid das Licht der Welt bei euch, ja? Kurze Überprüfung. Okay. Matthäus 5, groß, klein, 14. Eine hochinteressante Bibelstelle, die haben wir meistens im falschen Zusammenhang gelesen oder, naja, eben vielleicht nicht in dem Zusammenhang. Genau, ihr seid das Licht der Welt. Also, wenn wir hier uns vorstellen, das ist das Licht, das ist eine Lampe. Du bist das Licht der Welt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du leuchtest oder du sparst Strom. Du bist das Licht der Welt. Du entscheidest, ob du leuchtest oder nicht. Und wisst ihr, dass diese Bibelstelle, dass es dabei um Gaben und Fähigkeiten und um Mitarbeit geht? Ich will euch das zeigen. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Das kennen wir ja alle. Irgendwie jeder, also der diese Bibelstellen schon lange unterwegs ist, du bist das Licht, du sollst leuchten. Aber wusstet ihr, dass es um Mitarbeit geht? Das ist mir total neu aufgegangen. Der Vers geht nämlich weiter. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Und jetzt dürfen wir das nicht zu arg mit dem Luther hören. Ne? Luther so, es geht nicht nur um Werke, es geht auch um den Glauben. Da haben wir manchmal so eine Brille schon auf. Aber hier steht ja am Ende, sie, die Menschen um euch herum, sollen eure guten Werke, die Dinge, die ihr tut, gemäß eurer Gaben sehen. Und weil sie sehen, was ihr gemäß eurer Gaben für Gott tut, fangen sie an, Gott groß zu machen, Gott zu preisen. Also geht es hier darum, lass dein Licht scheinen. Und dein Licht sind deine Gaben, deine Fähigkeiten. Und wenn du gemäß deinen Gaben Gott dienst, dann geht es dir so gut von der Hand, kommt so was Gutes dabei raus, dass alle Menschen sagen, boah, dein Gott muss großartig sein, weil der hat dir diese Gaben gegeben und die sind so Hammer. Diese Fähigkeiten, es ist so genial. Wenn du was für Gott machst, das heißt, du machst etwas für Gott und er tut seinen Teil dazu, immer, und dann kommt dabei etwas viel Größeres raus, als wenn du es alleine und für dich machen würdest. Und die Leute gucken zu und denken, oh, ich hätte gar nicht gedacht, dass so viel in dir steckt. Aber ich habe gesagt, schon, dass du es ein bisschen kannst, aber das, was da rausgekommen ist, das ist ja der Hammer. Dieser Wow-Effekt soll dazu führen, dass Leute, die uns nur zugucken, sagen, wow, Gott, dein Gott muss ja großartig sein. Der muss Hammer sein. Das heißt diese Bibelstelle hier. Das heißt, bedeutet, unsere Talente, unsere Gaben zu verstecken, zu vergraben, ist eine Beleidigung des Schöpfers. Für euch Männer, ich kannte mal ein älteres Ehepaar, die haben sich einen Opel gekauft. Diesen Opel sind sie gefahren und dann haben sie ihn an den Sohn vererbt. Und der Sohn hat das Auto sofort zur Werkstatt gebracht, weil er hat gemerkt, das kann nicht sein. In der Anleitung steht, dieses Auto kann 190 Spitze, aber es fährt nicht mehr wie 100. Irgendwas ist kaputt. Dann hat der Mann aus der Werkstatt ihm erzählt, der Opa ist das Auto nie höher wie den vierten Gang gefahren. Und als der Motor neu war, musste der Motor sich erstmal einfahren. Der wurde nie ausgefahren, der Motor. Der wurde quasi gleich am Anfang in seinem Potenzial beschränkt und hat nie seine Kapazität entwickelt. Und als der Sohn dann das Auto übernommen hatte und richtig Gas geben wollte, dachte er, ich habe da jetzt einen Sportwagen vom Vater geerbt, merkte er, der Vater hat am Anfang das Potenzial nicht ausgeschöpft und der Motor ist unter den Erwartungen geblieben. Und so ist es für uns, so ein Auftrag, unsere Gaben zu entdecken, wenn wir eines Tages vor Gott stehen, dass er nicht sagt, Mensch, ich habe dir ein Fünfgang-Auto gegeben und du bist nur vier Gänge gefahren. Und gleichzeitig sollen wir nicht anders vom Pferd fallen und uns nur über unsere Fähigkeiten für Gott definieren. Weil Gott liebt dich auch, wenn du nichts für ihn machen kannst. Es gab den Schächer am Kreuz, der war angenagelt, ja. Und er fragte den Herrn, kann ich heute Abend noch bei dir im Himmel sein? Im Paradies sein? Was konnte der leisten? Ja, der konnte gucken, dass er nicht runterfällt, selbst das nicht. Er konnte nur atmen und Jesus sagte, hey, das ist okay, du bist mein geliebtes Kind. Du bist bei mir. Also es gibt die zwei Sachen, ja. Wir sind geliebt von Gott. Wir haben diese Position des Kindes, wenn wir mit ihm unterwegs sind, wenn unser Leben wir ihm anvertraut haben und gleichzeitig will er, dass wir unsere Gaben und Talente nicht verschwenden. Jetzt habe ich diese fünf Typen und ich glaube, dass wir damit ganz viel arbeiten können und dass ihr euch da drin finden werdet. Und all diese vier Männer sind in der Bibel mit Bibelstellen belegt, die zeigen so ein bisschen, wie sie gelebt haben und wofür. Es ist hochinteressant, wo Gott sie berufen hat, welche Berufe sie vorher hatten. Dann beruft sie Gott und gebraucht sie gemäß ihrer Gaben und ihrer Talente. Lass uns reingehen zum ersten, der Paulus-Typ, rot. So, das ist jetzt schon ein bisschen größer, gell? Paulus, vorher genannt Saulus, was hat er vorher gemacht? Er führte Menschen an. Er hatte eine Truppe von Soldaten bekommen und er war unterwegs, um die Christen auszurotten. Er hatte sich Briefe geholt und mit diesen Briefen hatte er die Macht, in Städte zu gehen, Christen zu suchen, zu finden, sie zu verpfeifen und ins Gefängnis zu stellen. Sein Ziel war, das Judentum zu bewahren vor dem Christentum. Und er meinte, er würde sogar im Auftrag Gottes handeln. Man würde heute sagen, ein Alpha-Tier, ein Führungstyp, ein Manager, ein Leiter. Er führt gerne an. Sein Motto ist, mein Weg oder kein Weg. Seine Frage ist immer, was muss getan werden? Zielorientiert. Nicht so sehr menschenorientiert, sondern zielorientiert. Was muss getan werden? Er ist fokussiert auf dem Hier und Jetzt. Er möchte Dinge erledigt bekommen. To-Do-Listen, oh, das spornt ihn an. Je größer, je mehr am Ende des Tages weggestrichen wird, das ist Kraft für ihn. Er kommuniziert, er sie spricht, die anderen hören zu. Er entscheidet manchmal impulsiv. Wenn es hart auf hart kommt, kann er auch alleine Entscheidungen treffen, da braucht er niemanden. im Team ist er fokussiert auf Ergebnisse. Leute, was kommt am Ende dabei raus? Was ist das Ergebnis? Komm, jetzt genug geplaudert. Was ist los? Ergebnisse. Zack, zack, zack. Besprechung, nächste Besprechung. Er tendiert dazu, etwas aggressiv zu sein. Hey, diesem Mann verdanken wir das meiste vom Neuen Testament. Diesem Typen. Übrigens, Zeit zum Schreiben hatte er nur im Gefängnis. Man fragt sich, warum der die Briefe geschrieben hat oder wann er die Zeit hatte. Also in unserer Welt haben diese Leute dann Zeit zu schreiben, wenn sie einen Burnout haben. Ne? Wenn sie dann irgendwo sitzen, dann haben sie Zeit zu schreiben. Sonst sind sie immer Action, 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 dem nächsten Ziel hinterher. Und dann gönnt Gott ihnen Pausen. In dem Fall von Paulus, er hockt ins Gefängnis und dann schreibt er das meiste vom Neuen Testament, von den Briefen. Haben wir daraus. Interessant, wie hören sie Gottes Stimme? So gut wie gar nicht. Außer Gott schmeißt sie vom Pferd. Das sind nicht so die Leute, die sich zurückziehen, so in Gartenhäusche, Sonnenuntergang ruhig angucken, das ist denen zu ruhig. Dieses Warten auf Gott, das ist denen auch zu ruhig. Die machen, machen, machen und Gott macht ihnen eine Tür zu, macht ihnen eine Tür zu, macht ihnen eine Tür zu. Dann knallen sie gegen das Tor und oh, da geht's nicht, okay, nächstes Ziel. Oh, da geht's nicht, oh, nächstes Ziel. Machen, machen, machen. Die würden das gar nicht aushalten, ruhig zu sitzen und zu sagen, Herr, zeig mir eine Bibelstelle. Was sagst du so? Lass mich das spüren. Da würden die schon ausflippen. Das ist nicht ihr Typ. Bei Paulus steht es so schön, und ich reiste dorthin und der Heilige Geist hinderte mich. Und dann ging ich dahin und der Heilige Geist hinderte mich. Ja, denke ich, sag mal, geht's nicht friedlicher? Kannst du nicht vorher mal zuhören, bevor du losgehst? Vielleicht seid ihr mit so einem Typen verheiratet, ja? Aber zu ihm sagt, interessant, wie redet Gott zu ihm? Gott hat durch einen Propheten zu ihm geredet. Wann hat er dem Propheten zugehört? Nachdem Gott ihn von einem Pferd runtergeschmissen hat, also Verkehrsunfall. Und dann hat er ihn blind gemacht. Das ist wahrscheinlich das erste Mal, wo er die Klappe gehalten hat. Dann hat er auch zugehört. Und dann in dieser Situation, wo er nichts mehr sieht, ganz schwer für so eine Person, irgendwas im Körper funktioniert nicht mehr, Krankheit, dann hört er zu. Und dann sagt ihm Gott so nette Sachen wie, du bist mein Werkzeug. Oder, ich werde dich einsetzen. Und dann sagt Gott ihm nicht, ich werde dich einsetzen im Kindergarten, als Erzieher oder Seelsorger, bloß nicht. Lass die Leute bloß nicht in die Seelsorge und auch nicht auf die Kinder los. Ich übertreibe jetzt bewusst. Sondern Gott sagt ihm, ich werde dich zu den Alpha-Tierchen der damaligen Zeit führen. Zu den Führern, zu den Leitern, zu den Präsidenten. Weil du hast das Zeug, du verstehst dich mit Alpha-Tieren. Ich werde dich bringen vor Kaiser, vor Könige und du wirst zu ihnen reden, weil ihr Alpha-Tierchen unter euch, ihr versteht euch. Und du wirst denen klar sagen, dass es einen Chef über allen gibt und das ist Jesus Christus. Und du wirst es denen erklären können und auf dich werden sie hören. Dein Gebiet sind Leiter, Führer, Leute in der Stadt, Bürgermeister, Leute, die was zu sagen haben. Mit denen kannst du reden, die kannst du überzeugen. Da werde ich dich einsetzen, alle anderen überlasse ich den anderen. Das ist dein Fokus. Paulus-Tipp. Klar fokussiert. Solche Leute sind manchmal auch anstrengend. Warum? Ihnen fällt es sehr schwer, Menschen zu akzeptieren, die schwächere Leiter sind als sie. Das sind Führer und die wollen geführt werden. Führer ist ein komisches Wort in Deutschland. Aber Führung ist was Gutes, ein göttliches Prinzip. Das sind Leitertypen und die wollen von jemandem geführt werden, der auch ein Leitertyp ist. Und wenn die irgendwo hinkommen und da wird nicht klar geführt, dann sind sie voll genervt, weil die sehen da das Potenzial, was nicht genutzt wird. Wir brauchen aber diese Leute. Wir brauchen sie auch in Gemeinden. Wir brauchen sie Leute, die Dinge führen können und die gut mit Menschen umgehen. Das sind Paulus-Typen. Ich komme zum nächsten. Der Petrus-Typ. Der Paulus war sehr zielorientiert, auch zukunftsgewandt. Und jetzt haben wir den Petrus, der ist eher menschengewandt. Das ist einer, der überzeugt Menschen gerne. Hauptsache, wir haben Spaß dabei. Das ist sein Motto. Und die Frage ist immer, hey, nicht was, sondern wer ist dabei? Hey, machst du mit? Hey, die können gut andere einbinden, die können gut andere engagieren, die können gut mit Menschen. Das sind die Verkäufertypen. Das sind die Thermomix, Vorwerktypen, ja. Die Bofrost-Typen, die bei dir an die Tür klingeln und die haben sowas ganz Tolles. Gefrorenes Gemüse, wer braucht das schon, ja? Aber die sind davon überzeugt, das wird dein Leben verändern. Sie sind fokussiert auf die Zukunft. Die leben immer in dem, hey, alles wird klasse und super. Sie möchten anerkannt werden für das, was sie machen. Sie leben von Anerkennung. Das ist was Gutes. Das müssen wir ihnen geben. Das müssen wir ihnen gönnen. Dann funktionieren sie. In der Ehe, wenn du so jemanden hast, lob den und er wird dir die Berge versetzen und aus dem Weg räumen. Oder sie. Die funktionieren über Anerkennung. Und die brauchen das. Können es aber auch anderen geben. Wie kommunizieren sie? Das sind so die Alleinunterhalter, die Clowns, die Stimmungsmacher, die Bühnenleute. Ach, das ist auch so wichtig, solche Leute in der Mischung zu haben. Wie entscheiden sie? Aus dem Bauchgefühl, Intuition. Aber sie haben auch manchmal die Ideen, die keiner sonst sieht, aber die haben die Idee und die glauben an die Idee und die ergreifen die. Wo andere sagen, ja, ist das schon geprüft? Stimmen die Zahlen? Wie sind die Risiken? Wie war es in der Vergangenheit? Was? Vergangenheit interessiert mich nicht. Zukunft, Zukunft, Zukunft. Das sind die Pioniere. Start-up-Gründer, ja, würde man heute sagen. Unter Druck sind sie anstrengend. Da greifen sie andere an. Wenn man die unter Druck bringt, ja. Die sind schon mit Leuten, aber, unter Druck werden sie ein bisschen nervös, ausfällig, müssen sich oft entschuldigen. Ja, jede Gabe hat auch einen Nachteil, ne? Hat auch eine Schwäche. Wie sind sie im Team drauf? Im Team sind sie fokussiert nicht auf den Ergebnissen, sondern auf der Motivation. Hey, Hauptsache, wir haben Spaß und alle sind gut drauf und wir haben eine gute Zeit, einen guten Gottesdienst oder ein gutes Projekt. Motivation ist ganz wichtig. Sie tendieren dazu, andere stark zu beeinflussen. Das klingt fast schon nach manipulieren, ja? Weil die wollen ja überzeugen und überzeugen. Und wenn du einen Fakt lieferst, ja, das ist okay, aber ich will dich ja überzeugen. Und ich will dich ja überzeugen. Es ist manchmal schwer, denen zu widersprechen, weil die wollen uns ja so stark überzeugen. Vielleicht haben wir Argumente, aber das wollen die ja nicht hören, weil die wollen uns ja überzeugen. Sind nicht die besten Zuhörer. Aber sie leiten Menschen gut an. Und ihr Mut öffnet ihnen die Türen. Ihr Mut öffnet ihnen die Türen. Das sind mutige Leute. Das sind Leute, mit denen, wenn sie in den Raum reinkommen, das strahlen sofort und alle merken, oh, die sind da, das ist gute Stimmung. Außer sie haben schlechte Stimmung. Dann spürt es auch jeder. Die können es nicht, die können das, wie die drauf sind, das spürst du sofort, wenn so jemand in den Raum kommt. Das ist die Gabe, die Stärke und die Schwäche, die sie da haben. Hochinteressant, Petrus und Paulus, diese zwei Typen, als die aufeinander knallen in der Apostelgeschichte. Da gibt es eine Begebenheit, wo diese beiden Typen aufeinander knallen. Der eine, Paulus, hat ganz klar die Vision, das Evangelium soll allen gepredigt werden. Juden und Heiden, egal. Ne? Petrus ist so einer, heute ist er bei den Juden und da isst er nur die Sachen, die rein sind. Am nächsten Tag ist er bei den Griechen. Da isst er alles, was die essen. Am nächsten Tag ist er wieder bei den Juden. Da sagt er, nö, wir dürfen nur die heiligen Sachen essen. Also der, man kann so sagen, der tanzt immer, ne, den tanzt er gerade, wo die Musik gespielt wird. Der ist nicht so klar. Der ist mal der und mal der. Er kann nicht so gut konfrontieren. Er könnte eigentlich sagen, du, als Jude darfst du auch alles essen, weil du bist jetzt Christ. Aber das, der mag nicht konfrontieren, der will ja gemocht werden. Der mag ja die Anerkennung der Menschen. Dem fällt es schwer zu sagen, du, jetzt mit Jesus, da haben wir die Freiheit und ihr Juden, ihr übertreibt's mit euren Gesetzen. Guck mal die Griechen. Und er hüpft mal so und mal so, ne? Und dann kommt dann der Paulus, der klare Vision hat und sagt zu ihm, hey Petrus, du bist ein Pharisäer. Du bist butterweich. Du hast kein Rückgrat. Was ist denn los mit dir? Wir haben doch eine klare Linie von Christus und die Linie sagt, Jude und Grieche ist gleich. Du machst ja so Wischiwaschi. Dann konfrontierte er und er muss zurückrudern. Es brauchte einen Leiter, Paulus, der kommt und dieses Wischiwaschi konfrontiert. Und dann haben dann auch Gesetze gemacht und die Gesetze besagen eben, dass es nichts mehr, nicht mehr heilig und unheilig gibt bei Essen, sondern dass wir alles essen dürfen. Gut, bei Blut sollten wir die Juden nicht zu arg ärgern und davon möglichst Abstand nehmen. Aber es brauchte einen Leiter, der dieses Wischiwaschi klärte. Und es war der Paulus. Und der Petrus, so ein toller Typ, aber er hat immer den Leuten nach dem Mund geredet. Weil er will ja alle gewinnen, will ja niemanden verprellen. Er brauchte die Anerkennung, die Zusage der Leute. Hochspannend, als die beiden da aufeinander geknallt sind. Wir brauchen die Petrus-Typen, das sind die Leute, die auf Menschen gerne zugehen, die sich neben eine völlig unbekannte Person irgendwo hinstellen und anfangen, mit denen zu reden. Das wäre so vielen anderen total peinlich und sie überfordern und fremd. Aber das macht ihnen überhaupt nichts aus. Die lieben Menschen, Menschen ziehen sie an und bis in die Nacht quatschen, das ist klasse. Aber die Gemeinde darf nicht nur aus den Typen bestehen. Es muss ja auch was geschafft werden, es muss ja auch was gemacht werden, es muss ja Dinge erledigt werden, gut erledigt werden. Das sind nicht denen kannst du Menschen anvertrauen, aber Organisation, Verwaltung, Handwerk, Sachen hundertprozentig machen, hundertprozentig zu Ende bringen, die lassen sich zu leicht ablenken, weißt du? Oh, die waren bei einer Arbeit, aber da ist die Nachbarin gewesen, dann schnell zur Nachbarin und mit der 3 Stunden gequatscht und huch, oh, der Kuchen ist verbrannt und ja, ist halt so, ne? Es braucht unterschiedliche Typen. Nächster Typ. Der Thomas-Typ. Ha. Der Thomas-Typ, wir kennen ihn, der zweifelnde Thomas oder der ungläubige Thomas. Wir haben halt nur eine Begebenheit so mit ihm, wo wir so ein bisschen Einblick bekommen. Das ist so ein klasse Kerl. Der braucht Fakten. Jesus ist gestorben, Jesus ist auferstanden, Jesus ist einer Gruppe von Jüngern erschienen und die haben ihn als auferstandenen Jesus gesehen. Thomas war gerade in der Werkstatt, wir wissen nicht, wo der gerade war. Der war nicht dabei, der war nicht bei den Leuten, ja. Der zieht sich manchmal gerne zurück. Der hat nicht so gerne viele Leute um sich herum. Der arbeitet manchmal gerne einfach Dinge ab. Das gibt ihm Kraft. Leute strengen ihn manchmal an, zu viele auf einmal, meidet große Menschenansammlung. Und Jesus, der Auferstandene, ist den Jüngern erschienen und Thomas war nicht dabei. Und dann kommt Thomas später zu ihnen dazu und die sagen, wir haben den Auferstandenen Jesus gesehen. Und was sagt Thomas? Glaube ich nicht. 3,5 Jahre Bibelschule bei Jesus, ne? Brust an Brust, da irgendwo im Zelt geschlafen? Glaube ich nicht. Fakten, Fakten, Fakten. Er meint es nicht böse. Aber was die Petrusse da daherquatschen, kann ja jeder erzählen. Ne? Die sind sowieso von allem begeistert und sehen irgendwo Visionen und Engel und so. Lass mich in Ruhe, ich will Fakten. Ihr Glaube wächst nicht durch Emotionen, sondern indem sie Dinge verstehen, indem sie Dinge begreifen, indem sie Dinge selber durchmachen. Die verlassen sich nicht auf das, was andere sagen. Und so sagt dieser Thomas, ich glaub's nicht. Lass mich sehen. Und weißt du, unser Jesus, der ist ja genau in der Mitte. Der versteht den Kerl. Und der kommt auf seine Ebene runter. Und er begegnet ihm und tritt vor ihn, geht durch die Tür, finde ich total cool von Jesus. Er hätte doch die Tür aufmachen können. Aber der reizt ihn so ein bisschen, ne? Es heißt ja, die Türen waren verschlossen und Jesus ging durch die Tür hindurch. Das ärgert schon so einen Wissenschaftler, ne? Das sind so die Wissenschaftler, die sachlichen Typen. Jesus geht durch die Tür, steht auf einmal vor ihm und der, wow, wow, wow. Dann sagt Jesus, hier, willst du mal füllen? Und der sagt, brauche ich nicht mehr. Dass du jetzt da durch diese Tür durchgegangen bist und wieder vor mir stehst, ich glaube, das hilft mir schon. Er braucht Fakten. Das sind Menschen, die sind zu 100% gründlich. Sie möchten es hundertprozentig machen. Ihre Frage ist immer, laber, laber, wie muss es gemacht werden? Was ist das Level? Was ist die Qualität? Was ist der Anspruch? Ich will wissen, wie es gemacht werden muss. Dann arbeite ich mich voll darauf hin, dass es erreicht wird und dann ist das Ziel erreicht. Sie sind sehr fokussiert auf der Vergangenheit. Wie war die Ernte die letzten 20 Jahre? Wie war das Wetter die letzten 50 Jahre? Die gucken nicht, wie wird das Wetter morgen, sondern die sagen dir, wie die letzten 30 Jahre statistisch gesehen morgen das Wetter ist. Weil morgen kann ja schwanken. Sie gucken lieber, was bisher war. Sind eher die sachlichen, die ruhigen, man könnte sagen die Schwarzmaler, die sehen das Glas immer dreimal leer, also nicht halb leer, sondern richtig leer. Und diese Leute muss man überzeugen, wenn man mit ihnen zusammenarbeitet, muss man ihnen Fakten liefern, Zahlen liefern, Argumente liefern, am besten belegbare. Sie sind oft fokussiert auf der Vergangenheit. Sie begeistern sich nicht schnell für Neues. Aber wenn so jemand für etwas begeistert ist, musst du keine Sorgen mehr machen. Das wird zum Ende geführt. Der sagt erst dann ja, wenn es wirklich durchziehen will oder sie. Ohne die Leute gibt es unsere Landwirtschaft nicht, ja. Gibt es den Weinbau nicht. Leute, die wirklich Jahr für Jahr das Feld pflügen, pflanzen, ernten, die einfach durchziehen. Die können, das sind tolle Leute. Nicht die besten Kindergärtner, zugegeben, aber auf ihren Schultern steht auch unser Land. Sie möchten Recht haben, ist schon wichtig am Ende, wer hat Recht, ne? Stiftung Warentest, lesen Sie regelmäßig und so weiter. Kommunikation finde ich schön, Sie sind gute Zuhörer. Die hören dir zu und suchen nach den Fakten, nach den Aussagen, können Lehre gut hören, können biblische Lehre sofort von ihrer Lehre unterscheiden, gucken auf die Fakten. Sehr sachlich, sehr kühl, aber auch sehr entschieden, wenn sie mal sich irgendwo verbeißen. Sie entscheiden zögerlich. Das sind nicht die, die mal spontan ein Auto kaufen. Nee, die lesen alle Tests. Kann natürlich sein, dass bis dahin das Auto nicht mehr produziert wird, bis sie sich entschieden haben. Aber falls es das noch gibt, dann haben sie alles abgewogen. Mit so jemandem muss man Geduld haben. Ja? Aber wenn sie sich mal entschieden haben, dann ist es wirklich, nach dem, was bekannt ist, die beste Entscheidung. Nach bestem Wissen und Gewissen. Kann halt nur dauern. Ich habe so einen besten Freund, der sucht sich einen neuen Computer und immer ist der nicht mehr im Verkauf, bis der sich entschieden hat, den zu kaufen. Dann musst du wieder von vorne anfangen. Kann ja dauern. Unter Druck weichen sie gerne aus. Die weichen und sagen, ah, ich muss eine Entscheidung treffen, nee, schlafen wir noch mal ein Jahr drüber. Ah, ich muss mich entscheiden, ah, das ist Druck, ich mag das nicht. Ah, lassen wir es doch lieber alles so, wie es ist. Veränderung? Nee, bitte nicht. Ist schon einmal schiefgegangen, vor 351 Jahren und 2 Tagen. Lieber nicht. Im Team fokussieren sie auf die Details. Die sorgen dafür, dass wir die Dinge zu Ende bringen, so wie es ausgemacht war. So wertvoll. Bei denen, wenn die irgendwas bauen, weißt du, die Ventile sind wirklich zugemacht. Ja? Es sind wirklich 293 Schweißnähte, da fehlt nicht eine. So jemand willst du als TÜV-Prüfer haben an deinem Auto, weil wenn der das Häkchen gibt, weißt du, die Karre fliegt dir nicht um die Ohren. Sie tendieren dazu, zu anspruchsvoll zu sein. Sie haben ihre Brille. Und jeder von uns hat seine Brille. Und da muss man manchmal sagen, du siehst diese Welt, diese Situation genau so. Aber bitte erlaube mir, dieselbe Situation dir von meiner Brille her zu beschreiben. Und hier siehst du meine Beschreibung dieser Situation und deine Beschreibung der Situation. Und die sind vielleicht sehr unterschiedlich. Und jetzt lass uns mal an einem gemeinsamen Weg, an einem Kompromiss arbeiten, weil meine Sicht ist geblendet und deine Sicht ist geblendet. Und Jesus, er ist wirklich in der Mitte, ja? Er hat Verständnis für alle 4 Typen, für die alle 4 Sichtweisen. Aber wir kriegen uns ja nur in die Haare und werden uns nur hassen, wenn wir nicht den Weg zum anderen uns trauen zu gehen. Thomas sagte, mein Herr und mein Gott. Oder hier, Jesus, ich verstehe das nicht, erklär's mir. Das sind die Typen, die diese Fragen immer stellen, gell? Hast du es schon allen erklärt und denkst, es ist toll erklärt. Und dann sagt der, der eine Fakt, den musst du jetzt nochmal erklären. Du hast mich noch nicht gewonnen. Aber wenn du dir die Mühe machst und das erklärst und die haben 100% Häkchen dran, dann sind die nicht zu stoppen, verstehst du? Dann hast du die gewonnen. Es dauert halt nur. Manchmal muss man denen sagen, komm, sei mit 80% zufrieden. Alle anderen sind schon müde. Die wollen nach Hause gehen. Ne? Wir haben nicht die Zeit dafür. Sie glauben es erst, wenn sie es untersuchen. Und eins finde ich interessant. Jesus hat einmal zu seinen Jüngern gesagt, lass uns in ein Land gehen, in ein bestimmtes Gebiet. Und es war klar, dass die Leute dort Jesus mit dem Tod bedrohen. Und dieser Typ kennt die Fakten und weiß, wenn wir jetzt mit Jesus in dieses Gebiet gehen, dann ist die statistische Wahrscheinlichkeit, dass wir gesteinigt werden, bei 121%. Weil die schon gesagt haben, dass sie Jesus umbringen werden. Und dann seine Antwort zu Jesus ist, lass uns mit Jesus gehen und sterben. Also, was hochinteressant ist bei diesen Typen, die können leiden. Du sagst, naja, Leiden ist jetzt nicht so nett, ne? Aber wenn du jetzt eine schwierige Situation vor dir hast, zum Beispiel, weiß ich nicht, finanzieller Crash oder du musst jetzt ein Jahr ohne Gehalt auskommen, aus irgendeinem Grund, bist tief verschuldet. Wenn der Thomas-Typ weiß, nach einem Jahr geht's weiter, das ist gar kein Problem, der kann leiden. Das ist wie so eine Lokomotive, wenn der einmal in Gang gesetzt ist, der zieht durch. Das sind leidensfähige Menschen, die können mit Leid umgehen. Die können auch anderen beistehen im Leid. Die sind leidensfähig und ohne sie kannst du auch keine Gemeinde bauen, kein Reich Gottes. Auch in der Familie ist es gut zu wissen, der zieht durch, der gibt Halt, sie gibt Halt. Das sind stabile Leute, extrem stabile Leute. Gut, ein bisschen mehr als pessimistisch angehaucht, ja, könnte man sagen hier. Lass uns mit Jesus gehen und sterben. Sie sind dorthin gegangen, sie sind nicht gesteinigt worden und sie sind da nicht gestorben. Aber das könnte man sagen, klingt so ein bisschen sarkastisch, pessimistisch bei ihm, ne? Egal. Nächster Typ. Der Timotheus-Typ. Und dann haben wir das meiste abgearbeitet. Timotheus-Typ. Timotheus, da haben wir die zwei Timotheus-Briefe. Erster, zweiter Timotheus. Ein Mann, der von Paulus eingesetzt wurde, eine Gemeinde zu betreuen, ein Gemeindeleiter, ein junger Leiter, einer, der gelehrt hat und einer, der so ein bisschen zögerlich ist. Er ist aber beständig und verlässlich. Für ihn ist der friedliche Weg der richtige Weg. Er fragt immer, warum muss etwas getan werden? Er will es verstehen. Er ist fokussiert auf dem Jetzt und Hier. Das sind Leute, sie möchten Beziehung erhalten und ausdehnen. Das sind die Harmonisierer. Das sind so Leute, wenn irgendwas unharmonisch ist, dann merkst du richtig, wie die leiden. Die sind super Brückenbauer. Die können Brücken bauen zwischen verschiedenen Ansichten, zwischen Extremen in der Familie. Die versöhnen die Verwandtschaft miteinander. Die würden niemals einen Streit produzieren. Die können natürlich nicht so gut konfrontieren, ja? Die können auch nicht so gut ihren Standpunkt vertreten und aushalten. Die machen sich auch ungerne unbeliebt. Sie harmonisieren sehr gerne. Wenn du ein paar von solchen in der Familie hast, dann weißt du, man wird zumindest nicht mit Geschirr aufeinander werfen, ja? Die versöhnen die Leute, bringen sie wieder an einen Tisch, holen die Fakten zusammen. Solche Leute braucht man. Mit Umgang mit Menschen sind sie super. Kindergärtner, Sozialpädagogen, alles, was mit Menschen zu tun hat. Lehrer. Sie hassen Veränderung. Die hassen Veränderung. Ach, wenn etwas gut ist, dann lass es doch, wie es ist. Es ist doch gut. Man muss doch nicht ständig irgendwas verändern. Sie haben Angst, wenn etwas sich verändert, dass die Beziehungen schlechter werden. Sie kommunizieren sehr gerne, aber in kleinen Gruppen, nicht so vor der Bühne wie ich jetzt. Eher so im Hauskreis. Die stellen Fragen, fragen nach, interessieren sich sogar für die Antwort. Ich habe mir sagen lassen, das kommt vor, ja. Sie entscheiden am liebsten im Gruppenkonsens, wenn jeder das auch wirklich will und wenn jeder einverstanden ist. Ich will ja niemanden übersehen oder überhören. Soll sich ja jeder dabei wohlfühlen. Ach, du bist noch nicht so weit, dann warten wir noch eine Woche. Überlegst dir nochmal, schlaf mal drüber. Nicht, dass wir jemanden abhängen oder verlieren. Unter Druck lenken sie ein. Also die stellen sich nicht hin und sagen, nee, das ist jetzt so und da kann ich nicht mit. Unter Druck kann man sie mitnehmen. Ist nicht immer gut. Im Team sind sie immer auf den Beziehungen fokussiert. Egal, wo es hingeht, Hauptsache wir haben uns lieb. Hauptsache keiner streitet sich. Hauptsache Mama oder Papa rasten nicht aus. Egal, wo wir in Urlaub fahren. Hauptsache alle sind gut drauf. Jungs, raus. Und raus. Sie tendieren dazu, unentschlossen zu sein. Ja, das sind keine Leitertypen, Entscheidungsleute. Die muss man mitnehmen. Sanft, liebevoll. Sind gute Schafe, sind gute Folger. Und sie liefern aber ganz wertvolle Informationen, weil sie so gut zuhören. Ein Leiter sollte immer sich mit solchen Menschen umgeben, weil die liefern die Details von Leuten. Die wissen ganz genau, wie geht's Tante Emma und dem und hier und wie geht's in der Beziehung und wo steht der andere. Mit dem muss man sich als Leiter kurz unterhalten, dann weißt du ganz genau, wer wo die neuesten Gerüchte, aber auch, wie es den Leuten im Herzen aussieht. Das wissen die alles. Das gibt ihnen Kraft, sich mit Menschen zu befassen. Die würden am liebsten Sozialpädagogen, ja, ähnlich. Hier zum Timotheus sagte Jesus, dein vorbildlicher Glaube. Sein Glaube war vorbildlich. Er war gut in Lehre und hat andere geformt. Aber er musste immer wieder ermahnt werden. Jetzt sei nicht ängstlich, jetzt trau dir was zu, jetzt sei nicht mutlos, hab nicht Angst vor den Älteren, lass dich nicht einschüchtern, erinnere dich an die Gabe, die dir der Heilige Geist gegeben hat, pack sie mal wieder aus, mach mal dein Licht an, stell dir deine Fähigkeiten nicht unter den Scheffel. Das sind nicht die Leute, die nach so einer Predigt sagen, Pastor, ich habe jetzt 7 Gaben gefunden, wo kann ich die jetzt einsetzen? Und die niemals machen. Da musst du hinkommen und sagen, du, ich habe da was bei dir entdeckt. Das ist was ganz Tolles mit diesem Gabentest. Oh, du kannst das und das. Nein, kann ich nicht wirklich. Das steht aber. Du kannst, nein, ich war mir ein bisschen unsicher. Ich muss den nochmal ausfüllen. Du, aber du hast da Gaben und Fähigkeiten. Ja, aber da gibt's bestimmt andere in der Gemeinde, die können das viel besser. Ich so, ja, aber du hast diese Gaben und Fähigkeiten. Ja, vielleicht, ja, ich weiß nicht, ja, also wenn du niemanden findest, wirklich, der es macht oder so, dann vielleicht, ich will mich ja nicht nach vorne stellen, ich will auch nicht so vorne. Das sind super Hintergrundleute. Mit denen muss man gut umgehen, die darfst du nicht nach vorne stellen, du tust ihnen damit keinen Gefallen. Die fühlen sich unwohl vorne, die arbeiten aber sehr gerne zu. Ganz, ganz wertvolle Leute mit ganz, ganz wertvollen Informationen. Und ganz, ganz tolle Diener Gottes. Hey, Timotheus, alles über Ethik, über Umgang miteinander, wissen wir aus den Timotheusbriefen. Ethische, die hohe Kunst des Umgangs miteinander, das wissen wir dank Timotheus. Das wurde in den Briefen bearbeitet. Wie soll ein Ältester sein? All das finden wir da wieder. Das waren seine Themen. War ganz feines Gespür gehabt. Nochmal die Gesamtübersichtsfolie. Paulus, Petrus, Thomas, Timotheus, Jesus versteht sie alle, hat sie alle 4 berufen. Die einen schauen stärker in die Zukunft, die anderen schauen mehr in die Vergangenheit. Den anderen sind die Sachen und Ziele wichtig. Und denen hier sind Menschen wichtig. Und wenn wir jetzt so einen Punkt nehmen würden, wenn wir so einen Gabentest machen würden mit dir zu dem Thema, dann wärst du ein Punkt. Deine stärkste Tendenz. Und der würde irgendwo vielleicht da oder da oder da oder da oder da oder da oder da liegen. Du würdest merken, aha, ich bin zum Beispiel hier eine Mischung aus dem und dem in meinem Verhalten. Und das ist, wenn man das jetzt ausführlich machen würde, bräuchte ich so ungefähr 2 Wochen mit euch, ja? Intensiv. Aber ich will euch ermutigen. Ich kenne das Modell, nennt sich auch DISC. Ich arbeite seit Jahren mit diesem DISC-Profil, mit Mitarbeitern in Gemeinde. Und das hilft mir, den Menschen gerechter zu werden. Schaffe ich es auch nicht immer. Aber das hilft mir manchmal zu merken, wen habe ich vor mir, wie tickt die Person, was motiviert sie, was enttäuscht sie, was treibt sie an, was ist hier wichtig, was ist hier unwichtig, wie kann ich sie gewinnen. Und es hilft mir. Und auch in der Ehe, auch vielleicht eher in der Eheberatung, wo manchmal auch sehr unterschiedliche Leute beraten werden, ist das wirklich etwas, was Gott geschenkt hat und sogar im Neuen Testament angelegt hat. Wir werden als Gemeinde das auch in der Zukunft benutzen. Es gibt auch die Möglichkeit, online so einen Test zu machen, wo man dann am Ende so ein Ergebnis hat, was einen der 4 anspricht. Wir wollen im Hauskreis in 2 Wochen, am Dienstag Hauskreis, das in kleineren Kreisen sowas bearbeiten. Dazu wird es auch die Ankündigung geben. Und heute am Nachmittag werden wir einen Gabentest machen. Da geht es nicht um das hier, sondern geht es darum, wo sind schon natürliche Fähigkeiten von dir da? Und wir versuchen das ein bisschen rauszukitzeln. Aber das hier, wer da mehr interessiert ist, da gibt es Bücher dazu und wir werden da als Gemeinde auch mehr davon hören. Wichtig ist mir, es gibt nicht besser und schlechter, sondern begreife, wo du bist Und dann als nächster Schritt überlege mir dir, wo sind die Leute um dich herum einzuordnen. Und dann beschäftige dich damit, wie kannst du mit denen umgehen, weil sie eben eine völlig andere Brille haben als du. Und da hast du bis zum Ende deines Lebens genug Arbeit. Ich würde gerne beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns so unterschiedlich geschaffen hast. Und die große Herausforderung ist nicht, das zu bewerten und zu sagen, der ist besser, der ist schlechter oder sie oder er. Hilf uns zu sehen, uns in unserer Einzigartigkeit. Hilf uns zu sehen in unseren Begabungen, aber auch in unseren Schwächen. Und Jesus, du hast uns den Auftrag gegeben, unser Licht leuchten zu lassen. Das heißt, gemäß unserer Gaben zu dienen, sodass die anderen über dich staunen, wie genial du bist. Hilf uns auf diesem Weg. Hilf uns auch als FCG, eine Gemeinde zu werden, wo viele Menschen ihren Ort finden, an dem sie sich einbringen können, wo sie aufblühen können mit ihrem Dienst, Herr. Und dass andere Menschen über dich staunen, auch über die FCG, weil sie sagen, hey, das sind Menschen an ihrem Ort, die sich einbringen. Herr, segne auch den Nachmittag heute. Segne auch, wenn wir uns hinsetzen werden und uns beschäftigen werden mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, dass wir Gaben und Fähigkeiten entdecken, dass wir sie ehrlich einschätzen und vor allem, Herr, dass du Berufung aussprichst, dass du in die Leben und Herzen der Menschen redest und uns zeigst, was du mit uns alles vorhast. Darum bitte ich dich. Amen.